und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hi. Es ist wieder soweit. Wir sind zurück nach unserer Weihnachts- und Neujahrspause. Ein frohes neues Jahr 2026. Es ist soweit. Jetzt wird alles besser. Oh Gott, das glaube ich doch selber nicht.
Du,
Trump hat sehr schnell gezeigt, dass das nicht so wird.
Wenn du den Rest der Welt ignorierst, geht's dem Anime-Fan besser als je. Also, ne?
Ja, wir haben wieder natürlich ganz viele neue Nachrichten für euch mitgebracht. Ganz viele neue Ankündigungen, die in den letzten zwei Wochen sich so gesammelt haben. Ich habe natürlich, da wir jetzt zwei Wochen behandeln müssen, ein bisschen was aussortiert. Ich habe ein paar so Web-Kurz-Anime raussortiert. Ich habe bei Infos nur Sachen mit neuen Trailern reingenommen. Beziehungsweise Sachen, die vorher noch keinen Trailer hatten. Wir haben dann am Ende auch noch ein paar Nachrichten, so abseits vom Rest, was sich über die Feiertage entwickelt hat. Dazu kommen wir jetzt allem.
Jo, Fatna, irgendwann ist der ganze Anime-Kram so sehr gewachsen, dass wir ihn gar nicht mehr mit einer wöchentlichen Show Übersicht machen können. Das ist dann wie bei Steam, wo dann irgendwie früher 300 bis 500 Spiele pro Jahr rausgekommen sind und jetzt 10.000 sind.
Ja. Naja, gucken wir mal. Fangen wir an mit den neuen Anime-Ankündigungen. Und wir haben, was Altes aus den 80ern, was ein Comeback macht mit Minky Momo.
He.
Fairy Princess Minky Momo war einer von Shudoashi Productions erster Anime, ein Magical Girl Reverse Isekai Anime, wo eine Feenprinzessin namens Momo aus einer Fantasy-Welt in unserer Welt landet und ihre Magical Girl Power nutzt, um den Menschen auf der Erde zu helfen. Das hat auch ein paar OVAs nach seiner TV-Serie bekommen in den 80ern, also und 90ern kamen noch ein paar OVAs so hinterher. Die letzte ist jetzt aber auch schon 31 Jahre her, mit 1994 Minky Momo in The Station of Your Memories, und jetzt hat Studio Ashi Productions zum 50-jährigen Jubiläum von Minky Momo und ihrem Studio angekündigt, dass sie da was Neues machen werden.
Ja, der Trend, alte Sachen hervorzuheben, der ist stark wie und je. Aber irgendwie, ja, das liegt einfach daran, dass viele von den Dingern jetzt wirklich große Jubiläen feiern und das Interesse an Anime halt da ist. Ne? Es ist ja ein bisschen einfacher, Altes neu aufzulegen, als sich was komplett Neues auszudenken. Und ja,
das
so,
korrekt.
So viel anders als der Rest von heute ist es auch nicht. Ich kann mich erinnern, dass sie, glaube ich, irgendwann auch so in die Idol-Ecke gefallen sind, die Magical Girls aus den 80ern. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, Musikvideos und Songs und alles gehabt.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, bei Minky Momo sogar gab es da irgendwie sowas auch in die Richtung.
Ja, ja. Irgendwas war da.
Habe ich auch. Habe ich nie gesehen. Ist aber tatsächlich vor zwei Jahren auch auf Crunchyroll gelandet. Also kann man sich auch heutzutage die alte Serie angucken. Und dann werden wir mal sehen, was da überhaupt Neues kommen wird. Es wird anscheinend nochmal eine OVA, also keine neue Serie. Vielleicht nur ein einzelnes Ding oder so zum Jubiläum. Aber irgendwann soll das dann halt kommen. Na? Haben wir jetzt keine großen Infos zu bisher bekommen. Dann haben wir Are You a Jedi Girl, Chihara-san. Ist ein Manga, soll eine TV-Anime-Adaption bekommen in diesem Jahr noch. Und wird umgesetzt bei Synergy SP unter der Regie von Yasuki Fujii. Ist ein, für eine Serie Regiedebüt, hat viele einzelne Episoden gestoryboardet und Regie geführt an Pokémon und Aikatsu. Und ja, ist eine Serie, eine, ja, so eine Rom-Com, wo es halt darum geht, dass ein schüchterner Protagonist neben einem Mädel in seiner Klasse sitzt, die nach außen hin ziemlich gruselig aussehen, wirken soll, mit ihrem sehr hellen Hautton, ihren langen schwarzen Haaren, den roten Augen und so. Aber in Wahrheit ist sie ganz putzig.
Ja, ist wieder so ein neuer Slang, den ich nicht kenne. Jirai, die Landmine, der Sprengfalle. Ist das irgendwie ein Slang für ein Mädel, das sich vernascht? Also ein Partygirl? Oder was ist das? Keine Ahnung.
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das habe ich auch noch nicht gehört.
Auf jeden Fall, sie sieht nur aus wie eine Landmine.
Ja. Haben wir auch noch keinen Trailer sonst dazu bekommen. Aber wie gesagt, soll noch in diesem Jahr rauskommen. Dann, Undead Unluck, da lief zu Weihnachten in Japan ein TV-Special mit einer einzelnen, so ein Stunden langen Episode ungefähr. Und da ist am Ende angekündigt worden, dass es eine zweite Staffel geben wird. Ja, das kommt also auch dann irgendwann in Zukunft, geht das weiter.
Ja, ich fand die Serie sehr cool, aber ich weiß nicht, ob ich sie so gut finde, dass ich irgendwie eine zweite Staffel ungefähr unbedingt brauche, aber hey, da gibt es bestimmt genug Fans.
Ja. Dann, Togen Anki ist zu Ende gegangen, auch so um Weihnachten rum, lief ja für zwei Kurs die erste Serie. Und da ist am Ende auch angekündigt worden, dass es eine Fortsetzung geben wird namens Nico Kegon Falls Arc. Was dann, ich schätze mal, halt ne, den nächsten Story-Arc des Manga irgendwie adaptiert. Ist eine Serie, wo ich ehrlich gesagt nicht so viel in den letzten zwei Monaten zu mitbekommen habe. Und dann habe ich, oder wenn ich was gelesen habe, war es eher Enttäuschung. Dann gucke ich mir jetzt nochmal diesen Trailer an, der, ich schätze, größtenteils Szenen aus der ersten Serie jetzt bisher sind. Und die sehen eigentlich ziemlich gut aus.
Ja, also dann kann die Enttäuschung wohl nicht von der Action und Animation kommen, sondern eher von was anderem.
Ja, ich denke auch. Bei den Leuten reicht doch gute Animation, deswegen gucken sie doch Demon Slayer.
Hier.
Da haben wir aber auch noch keine Infos sonst, wann das weitergehen soll, nur dass es weitergehen soll.
Hm.
Das gleiche haben wir mit Kingdom. Da ist die 6. Staffel zu Ende gelaufen und auch das wird weitergehen.
Natürlich.
Ja, es wirklich ist interessant zu sehen, wie das zuerst so zwei Serien bekommen hat. Dann war es lange still im Anime-Bereich um Kingdom. Und seitdem es 2020 die 3. Staffel dann gab, ist es nicht mehr aufzuhalten.
Ja, ich weiß gar nicht. Es kann gut sein, dass die Leute nicht erwartet haben, dass das so ein Dauerbrenner wird, ne? Das Ding druckt im Endeffekt Geld.
Ja, Kingdom, meine Güte. Detective Conan haben wir auch mit neuen Sachen. Da gab's ja jetzt ein neues TV-Special mit der Episode Zero. Und da ist angekündigt worden noch weiterhin, dass es zum 30-jährigen Jubiläum des Anime weitere Specials dieses Jahr geben wird. Zum einen ein neuen 2-Stunden-TV-Special. Das Episode Zero war jetzt ein 1-Stunden-TV-Special. Das heißt im Prinzip ein Fernsehfilm. Mhm. Den letzten Fernsehfilm hatte Detective Conan 2016 bekommen mit Episode 1, The Great Detective Turned Small, was ein Retelling des Anfangs der Serie war. Jetzt wird sowas halt dieses Jahr nochmal geben. Der Titel davon ist 30th Murder Case. Und ansonsten wird es noch ein paar Crossover-Event-Episoden in diesem Jahr geben innerhalb der TV-Serie. Einmal mit der japanischen Fußballliga J-League und mit der japanischen International Birdman Rally. Was auch immer das ist.
Ja, das weiß ich tatsächlich nicht.
Also, Detective Conan-Fans werden dieses Jahr auf jeden Fall fleißig bedient mit Specials und Crossovers. Und ich meine, den Kinofilm wird es ja auch wieder geben. Also alles. Ihr kriegt alles.
Wunderbar.
Dann eine sehr, sehr, sehr erfreuliche Nachricht kurz nach Weihnachten war, dass Rudy Dragon eine Anime-Adaption bekommen wird. Und nicht nur irgendeine Anime-Adaption, sondern bei Studio Kyoto Animation. Und das ist, eine Wahnsinnsankündigung wirklich. Rudy Dragon ist ein Riesenhit im Shonen Jump. Und dass dann ausgerechnet KyoAni die Anime-Adaption dazu machen wird, ist phänomenal, ist fantastisch. Freue ich mich gigantisch drauf.
Ja, ich meine, KyoAnime hat schon seit einer Weile keine großen Mainstream-Hits umgesetzt, oder? Ich meine, Fullmetal Panic haben sie mal gemacht, als es ganz groß war. Ne? Als es verkauft hat wie warme Semmeln. Aber und natürlich Haruhi, ne? Aber seit da ist eine Menge Zeit seitdem vergangen, ne?
Kyoto Animation macht auch nur noch Anime-Projekte, die sie von sich aus machen wollen. Also die gehen aktiv zu Shueisha und so weiter hin und sagen, wir wollen das machen. Jo. Die machen keine Auftragsarbeit. Und die suchen sich halt aktiv aus, was sie machen wollen. Und ich meine, die sind ein Studio, die auch in einer sehr komfortablen Position sind, dass sie sich überhaupt sowas leisten können. Und ja, freut mich dann auch, dass Shueisha anscheinend auf sowas auch bereit ist, einzugehen mit Kyoto Animation, die ja da halt, ne, da auch recht strikte Bedingungen und sowas auch an den Tag legen, die auch mit dem Produktionskomitee sein wollen und so weiter. Ja, da ist es halt, freut's mich, dass Shueisha da mitmacht und dann halt sowas wie Rudy Dragon halt, was halt einfach eine silly Comedy-Serie ist mit dem cuten Anime-Drachen-Girl. Mhm. Dass sowas passt auch perfekt zu Kyoto Animation.
Ja, eine Vorliebe für Drachen ist schon bestätigt.
Ja. In dem Trailer wird aber gesagt, der Broadcast is still a long way off. Also es wird noch eine Weile dauern, bis die Serie rauskommt. Brauchen wir 26, glaube ich, nicht mitzurechnen.
Oh, okay. Na jo.
Ja, aber Vorfreude ist groß.
Yes.
Ganz anders als bei One Punch Man. Da sind die Fans, glaube ich, jetzt nach der dritten Staffel ziemlich abgetan.
Ja.
Die wollen nicht mehr. Ich habe es noch nicht gesehen.
Ich kann dir sagen, dass im Großen und Ganzen es keine Katastrophe ist. Nein, es ist schon ein Stück schlechter als die zweite Staffel. Aber trotzdem, es funktioniert im Großen und Ganzen. Es wirkt aber ein bisschen lahmarschig, ne? Ein bisschen faul. Ein bisschen von der Erzählstruktur nicht so gut, von den Animationen will ich gar nicht erst anfangen zu reden. Wenigstens haben sie sich bei den Zeichnungen, bei den einzelnen Bildern ein bisschen Mühe gegeben, aber trotzdem, ja, ich weiß immer noch nicht, wie sie das Ende von dieser Geschichte da machen wollen, weil da wird so viel zerschossen und in Bruch gelegt. Müssen sie ein ganzes anderes Animationsteam anschleppen? Das können die Leute, die dritte Staffel gemacht haben, jetzt gar nicht, die ersten Teil.
Tja, ich habe halt nur die ganze Enttäuschung die ganze Zeit mitbekommen im Internet. Ich meine, die war auch damals bei der zweiten Staffel ziemlich groß, weil es war halt einfach nicht so gut wie die erste Staffel.
Ja.
Das ist auch einfach unfair, im Prinzip nach der ersten Staffel von One Punch Man da fortzusetzen mit einem anderen Team. Und jetzt wird es halt wieder passieren. Die dritte Staffel soll einen Part 2 bekommen. Der kommt erst in 2027, wird direkt gesagt im Trailer. Dann hätten sie es eigentlich direkt Staffel 4 nennen können.
ja.
Aber ja, ist jetzt, müssen wir also noch ein bisschen drauf warten.
Ja.
Dann zu Silvester kam in Japan ein TV-Special zu Kaguya-sama Love is War mit The Steps to Become an Adult. War ja das Finale vom Manga, wo sie einfach irgendwie die Hälfte des Manga halt ausgelassen haben zu adaptieren. Und da ist danach angekündigt worden, dass es einen weiteren Finalfilm geben wird, wo Aka Akasaka die Story schreibt, denn ja, das Finale vom Manga hatten wir ja jetzt schon als TV-Special. Und jetzt kommt aber das ultimative, endgültige Finale nochmal zusätzlich als neuer Film, als Fortsetzung.
Okay, ist es im Endeffekt nur eine Ausrede für Akasaka nochmal ein extra Ende zu machen? Eine kleine Mini-Fortsetzung?
Ich weiß es nicht. Ich meine, hier habe ich halt auch wieder gelesen, dass die Fans unzufrieden waren mit dem Ende vom Manga, aber das ist halt etwas, wo ich mich immer schwer mit tue, das zu glauben, weil das die Leute zu allem sagen.
Ja. Ja, wenn man es nicht selber nachgecheckt hat, dann ist es schwer, ne?
Ja. Und ich habe jetzt dieses Special auch noch nicht gesehen, weil ich selber noch nicht so wirklich weiß, ob ich das jetzt schon möchte, ob ich das überhaupt möchte. Diese ganze Sache, dass sie den halben Manga halt einfach skippen, nimmt mir so die Lust daran, das zu gucken. Vielleicht schaue ich da mal rein, wenn dieser Film da ist. Vielleicht kriegen wir nach dem Film die Ankündigung, dass da mehr kommt. Das ist wie bei Horimiya machen, keine Ahnung.
Ja, die sind... man kann sich nicht auf euch verlassen. Ne? Man sollte gleich den Manga lesen. Weißt du was? Machen wir, Niki. Gute Vorsätze für 2026.
Einfach den Manga lesen. Ja. Naja. Wann dieser Film jetzt auch kommen soll, haben wir jetzt auch noch kein Datum oder irgendwie sowas. Also mal sehen, ob der überhaupt noch dieses Jahr kommt, ob der nächstes Jahr kommt. Aber da kommt auf jeden Fall noch mal ein endgültiges Finale, was so noch nicht im Manga war. Eine Ankündigung, über die ich mich sehr gefreut habe, war: History bekommt eine Anime-Adaption von Lidden Films. History ist der aktuelle Manga von Hitoshi Iwaki, der Mangaka von Parasite. Hat er in 2004 angefangen und läuft auch immer noch.
Jo.
Denn es ist ein großes griechisches Epos, was die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, der zum Kommandanten unter Alexander dem Großen wird.
Hm.
Und ich habe ja ein großes Fable für so Geschichtsmanga und so. Und das ist etwas, was ich schon lange auf meinem Radar hatte. Und dementsprechend bin ich sehr angetan und begeistert davon, dass das jetzt auch eine Anime-Adaption bekommen wird. Gibt auch schon einen kleinen Teaser, wo Mon Eumenes den Protagonisten auf die Küste zulaufen sieht. Sieht auch ganz, ganz hübsch aus. Also ist auf jeden Fall hübsch gezeichnet. Bin ich sehr gespannt.
Meine Güte, 20 Jahre lang zeichnet er schon an dem Manga rum.
Ja. Wie gesagt, sein großes auch Epos. Ich meine, das zeichnet er, glaube ich, auch nur monatlich. Oder ich weiß es nicht mal, ob es überhaupt monatlich ist, weil das sind bisher nur 12 Bände. Also er zeichnet da jetzt schon 20 Jahre lang, aber das ist noch gar nicht so lang, der Manga.
Okay.
Dann haben wir was aus Korea. Ein Webtoon namens One Room TA soll eine Anime-Adaption bekommen im Sommer 2026. Wird in Korea auch produziert, wird da auf einer koreanischen Streaming-Plattform laufen namens Laftel. Die hatten auch letztens erst so eine Anime-Adaption auch zu einem ihrer beliebteren Webtoons gemacht. Ging es da nicht auch um ein Drachenmädchen? Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Es war auf jeden Fall auch eine Rom-Com. Und ja, die machen weiter mit der nächsten animierten Adaption aus Korea für Korea. Ich hoffe mal, dass sowas dann auch in Zukunft Korea auch verlässt und irgendwie auf dann den westlichen Streaming-Plattformen noch irgendwie landet.
Ja, ich hoffe, dass die südkoreanische Animationswelt den Anschluss findet. Sie haben es nämlich verdient. Sie haben es oft versucht und es hat nie irgendwie groß Feuer gefangen. Aber die Beliebtheit vom Webtoon ist so enorm.
Ja, ja.
Ist jetzt die beste Gelegenheit. Jetzt muss da hier mal so richtig drauf getreten werden. Aufs
auf
Gaspedal.
Jeden Fall. One Room TA ist auf jeden Fall in Korea sehr, sehr groß. Hat dort 7 Millionen Views auf der entsprechenden Plattform. Und ja, ist halt eine relativ simple Boys-Love-Geschichte, ne? Einer ist ein bisschen socially awkward, der andere ist sehr hübsch. Die beiden kommen über Umstände irgendwie dazu, dass sie sich in ihrer Uni ein Zimmer teilen. Und oh my god, they were roommates. Ja. Dann haben wir I Lost My Adventurous License. But it's fine because I have an adorable daughter now. Ist eine Light Novel, die eine Anime-Adaption bekommen soll. Und ja, ich meine, die Story steht im Titel. Ja. Protagonist ist ein Zauberer, der war Abenteurer, ist aus der Heldenparty mal wieder rausgekickt worden. Das passiert den Leuten irgendwie ziemlich häufig. Und hat auf seinen Reisen eine Mädchen ohne Eltern gefunden und bei sich aufgenommen.
Oh Mann, ey. Diese ganzen Fantasy-Dinger, die im Endeffekt nur ein Frust ablassen sind an Leute, die einfach ohne Grund jemanden entlassen, was heutzutage viel zu oft passiert, ne? Yeah. Hey, Firma geht's nicht so gut, fliegst du raus. Hey, Firma geht's richtig gut, fliegst du raus. Ja, ich meine, ist doch so.
Es ist leider so, ja, das stimmt. Ja, haben wir noch keine weiteren Infos dazu, wird ein TV-Anime, Weiß man schon gar nicht mehr, wenn sowas ohne Trailer kommt, gehe ich in der Regel dann nicht mehr aus, dass selbst wenn es jetzt angekündigt wird, es noch dieses Jahr kommt, weil einfach so viele Anime gemacht werden, weil ja, dann soll das alles noch gemacht werden. auch angekündigt wurde eine zweite Staffel zu The Brilliant Healers New Life in the Shadows. Lief dieses Jahr sage ich, 25.
Jo.
In der Frühlingssaison 2025 lief die erste Staffel und ja, jetzt ist eben eine zweite Staffel angekündigt worden, auch bisher ohne Termin. Der Teaser ist, glaube ich, auch nur ein Visual. Hm. Ah nee, ich weiß nicht, ob die Szenen, die da drin sind, aus der zweiten Staffel dann sind oder nicht, weil ich es nicht gesehen habe, weil es halt auch eines von diesen Nicht-Isekai-Isekais ist.
Ja, ja, lass mich checken. Ja, sieht aus, als wäre es aus der ersten Staffel. Die war billig, aber sehr spaßig.
Okay. Dann, das hat mich sehr überrascht, als ich das die Tage gelesen habe, die News. Wandering Witch, The Journey of Elena, bekommt einen Film.
Hm.
Yes, die Anime-Serie lief 2020. Ich habe damals auch ein Video zugemacht und war ja so halbwegs angetan. Es ist eine sehr hübsche Serie, die so ein bisschen inhaltlich hinter ihrem Potenzial zurückbleibt, fand ich. Weil sie halt so in die Richtung Kinos Reise geht von einer Protagonistin, die halt ständig neue Dinge lernt, eine Erfahrung bringt, halt so durch die Welt reist, aber irgendwie so ganz pointiert wie ein Kinos Reise ist es halt nicht. Und finde ich interessant, dass sie jetzt den Kinofilm dazu machen. Der Teaser, den sie da bisher rausgebracht haben, hat zwar neue Narration, aber das sind alles Szenen aus der ersten Staffel. Hm. Aber ja, also bin ich auf jeden Fall für zu haben, bin ich auf jeden Fall interessiert dran, wie das da weitergeht, was sie da noch irgendwie groß machen.
Mann, ey, ich habe immer noch die wilde Theorie, dass sie nur einen einzigen Meisterzeichner für die Haare und den Hut haben. Weil die zwei Sachen sind immer so köstlich gezeichnet und animiert. Aber ja.
Ja, okay. Die Serie sah schon echt toll aus. Jo, dann haben wir noch The Person I Loved Asked Me to Die in My Sister's Stead.
Ja.
In My Sister's Stead. Ist eine Light Novel, die eine Anime-Adaption bekommen soll. Ist jetzt auch noch keine Details zu bekannt gegeben worden. In dem Ding geht's um eine Frau, die ist verliebt in einen Lord namens Bright. Aber die Protagonistin, deren Schwester, wird dazu auserkoren, die Wächterin für die Welt der Toten zu werden. Der Lord Bright möchte aber nicht, dass die Schwester das wird und fleht die Protagonistin an, ihre Position zu übernehmen. Die Protagonistin geht also stattdessen als Wächterin dorthin und kann halt nie wieder in die Welt der Lebenden zurückkehren. an ihrer Seite, begleitet von einem starken, begleitet mit einem starken Schwert. Und anscheinend Jahre später, wie sie dort wacht, trifft sie auf einmal auf einen Mann, der so aussieht wie den Lord, in den sie eigentlich verknallt war.
Das hört sich irgendwie an wie so eine griechische Göttertragödie von der Story her.
Stimmt, ja. Also, ja, es klingt jetzt nicht so uninteressant. Also es geht schon, es klingt für mich so ein bisschen, als geht es da zuerst in diese Richtung, ne, von wegen Drama am Hofe. Aber irgendwie eine Wächterin von der Welt der Toten zu sein, ist irgendwie auch schon mal direkt ein interessantes Szenario, finde ich eigentlich. Also, ja, bin mal gespannt, wenn der Trailer zu rauskommt, wie das aussieht. Weil so richtig vorstellen, in welche Richtung das geht, kann ich es mir gerade noch nicht.
Jo.
Und dann haben wir noch eine interessante Kleinigkeit, denn der japanische Streamingdienst Abema, die halt auch einige Anime mitproduzieren und exklusiv in Japan streamen, hat angekündigt, dass sie kleine Indie-Animationen finanzieren unter dem Projekt Prismation. Dort sollen von kleinen Teams, die primär halt Indie-Animatorinnen aus aller Welt sind, Pilotfilme für Anime machen, die man ja dann eventuell halt Pitch-Material nutzen kann, um daraus eventuell eine volle Serie zu machen. 3 Piloten sind schon angekündigt worden, die auf der Streaming-Plattform im Laufe des Januars landen werden. Einmal Pop and Play Kitchen von Sam Yata aus Thailand. Sam Yata hat das Musikvideo zu Yodova Honoka von Eve gemacht. Eve arbeitet ja generell mit sehr vielen Indie-Artists aus aller Welt, um seine Musikvideos zu machen. Hat einen interessanten Look vom Bild her, so sehr, so ein bisschen eine Mischung aus Comic und Anime, würde ich fast schon sagen. Ich weiß nicht, ich kann mir vom Bild nicht so ganz ableiten, worum es da gehen soll. Es soll irgendwie eine bizarre Kochshow sein.
Ja.
Dann haben wir Glatami von dem Duo Rapitus aus Vietnam. Rapitus haben zum Beispiel einen 10-minütigen Kurzfilm namens Children Under the Reed Field gemacht. Das war ihr Uni-Abschlussfilm. Kann man sich auch auf YouTube angucken, habe ich vorhin mal gemacht. Und ist übrigens sehr düster. Also ist nochmal, es geht so in die Richtung von Promised Neverland. So Kinder, die versuchen, aus ihrer sehr düsteren Orphanage zu entfliehen. Und Glatami hingegen sieht sehr viel bunter aus. einen Protagonisten, der auf einer Elite-Privat-Highschool landet, dank einer Scholarship und da halt auf interessante Zwillinge trifft, mit denen er sich anfreundet. Klingt etwas anime-klassischer eigentlich schon.
Ja, das wirkt nicht so düster von seinem Probenbild und dem Inhalt.
Und dann haben wir noch was aus Japan mit The Horrors Horror Home von Roshio Muriyama. Hat vorher hat jetzt in letzter Zeit bei Science Saru gearbeitet, an Dandadan, Skanda, Scott Pilgrim und Autor Yuya Matsuzaki hat auch ein paar Anime mitgearbeitet. Ich sehe hier Inbetweens und CGI-Animationen für sowas wie Amanchu oder Disastrous Life of Psyche K. Und das ist eine, Horror-Comedy-Geschichte, die halt voll in Richtung von der Addams Family geht.
Yes.
Mit halt Papa Dracula oder Dracule in dem Fall, Onryo, Sadako, Tochter Alice und der Katze Dark Matter.
Ja, also Der Name ist gut für die Katze, das passt.
Ja. Sieht auf dem Bild sehr cartoonhaft aus. Also erinnert mich sehr an so Cartoon Network-Serien, sowas wie, da gibt's auch irgendwie sowas, so Monster House oder irgendwie so heißt es. Erinnert mich das hier sehr stark daran.
Ja, du, hey, jedes Mal, wenn irgendjemand eine Hommage an Gendy Tartakovsky macht, bin ich dabei.
Ja, stimmt, in die Richtung geht's auch auf jeden Fall. Also, ist ein cooles Projekt, bin ich mal gespannt, was daraus wird, was dann noch für interessante Kurzfilme vielleicht bei rumkommen, ob aus irgendeinem dieser Serien dann tatsächlich eine volle Serie, aus irgendeiner dieser Piloten eine volle Serie werden wird. Aber bin ich immer dafür, kleinen Creator eine Chance zu geben, im Rampenlicht zu stehen.
Ja, sie suchen auf jeden Fall den nächsten Star, den sie hier rausholen ja. wollen, ne? Weil Starregisseure oder beziehungsweise Namen, an denen du dich halten kannst, das ist schon sehr wichtig fürs Marketing auch. Mhm. Das ist jetzt nicht so dasselbe, wie wenn sie eine kleine Schule aufmachen und dann neue Talente ausbilden, das wäre noch besser. Aber hey, man nimmt, was man kriegen kann. Ja. Ist gut.
Wir haben ein paar Updates, ein paar neue Trailer, die teilweise nicht uninteressant sind. Wir haben den ersten Trailer für I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class. Soll im April 2026 soll die Serie rauskommen. Wird gemacht bei Studio Connect unter der Regie von Hideki Tachibana, Regisseur von Zara, von, ich glaube, fast der ganzen Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon Serie. Und ja, ist eben nun mal die Geschichte, wie ein 0815-Junge auf einmal, während er sich einen Horrorfilm ausleihen möchte in der Videothek, das gibt's in Japan noch, auf ja, das zweithübscheste Mädchen aus der Klasse trifft, die das gleiche vorhatte und sie sich darüber anfreunden. Ich finde, an sich ist der Trailer gut animiert. Da sind wirklich gut animierte Szenen drin. Ich finde das Charakterdesign, ehrlich gesagt, ein bisschen bland. Halt vor allem der Protagonist. Ich weiß halt nicht so ganz so, also auch mit diesem clean Look. Es erinnert mich an viele von diesen Project Number 9 Anime, die oft so in so, ja, vergleichsweise harmlose, aber so Incel-Fantasien so ein bisschen reingehen. Das ist nur irgendwie das Erste, was ich bei diesem Look irgendwie dran denken muss. Das muss es halt wirklich nicht sein. Das ist einfach nur der Look, der mich dran denken lässt.
Ja, für mich sieht das aus wie halt eine Light Novel-Verfilmung. Es sieht wirklich aus wie so ein Light Novel-Anime, der einmal wirklich alles beherrscht hat. Weißt du, so nach Haruhi waren lauter solche Light Novels ein Ding.
Es stimmt, es erinnert schon mehr an ein bisschen klassischere Light Novel, wo es viel mehr noch Romanzendramen und sowas waren vor so 20 Jahren.
Yes.
Na, heute ja. Sind es halt nur noch Isekais. Größtenteils.
Nicht nur, wie wir hier sehen, Gott sei Dank.
Deswegen größtenteils. Wir haben auch noch Girls Can't Be Kind to Otaku. Was von der Prämisse nicht so unähnlich ist wie das vorher, nur dass unsere beiden Protagonistinnen, die beiden weiblichen Protagonistinnen, Girls sind und der Protagonist ein Otaku, aber die Girls sind halt auch interessiert an Anime, sind sie ja eigentlich auch Otaku. Aber das können wir so nicht in den Teaser schreiben. In den Titel, meine ich. Aber ja.
Ja. Die also, übliche. Ja, ist üblich, oder? Es ist ein relativer Standard, die Wunschverfügung. Ne? Die magische Freundin, ob es genau. Die magische Freundin ist, die vom Himmel fällt oder die aus einer anderen Welt kommt oder die ein Fashion-Modell ist oder die hübschste oder zweithübschste aus der Klasse, bla bla bla. Ne?
Ist auch wieder so ein Trailer, wo ich generell finde, das sieht nicht schlecht aus. Hier sind die Charakterdesigns, finde ich, auch deutlich interessanter als bei dem, was wir eben hatten. Also die beiden Protagonistinnen sehen sehen ganz nett aus. Der Protagonist selber ist wieder relativ Standard, aber jetzt auch nicht so 0815 unbedingt. Also man merkt ihm an, er soll halt dieser schüchterne Typ sein. Und so ist er auch, da ist er ganz gut stereotypisch designt im Prinzip. Wird gemacht bei TMS Entertainments Studio Number 6. Die haben Bakugan Legends unter anderem gemacht. Die haben vor 2 Jahren so, ich glaube, Rikan hieß das. Das war ein Anime übers Fahrradsport. Unter der Regie von Shin Mita, beziehungsweise, das fand ich dann ein bisschen seltsam, als ich das gegengecheckt hatte, auf Anilist war die Person gelistet als Arata Mita. Weiß nicht, ob es vielleicht hier irgendwie was vertauscht worden ist, entweder auf Anilist oder Anime News Network, ob das zwei verschiedene Personen sind, ob das die gleiche Person unter zwei Namen ist.
Ja, also das Namenskanji kannst du auf jeden Fall auch als Arata lesen. Vielleicht weiß irgendjemand nicht die Leseart und na egal, ist nicht so wild.
Ja, das kommt dann halt, hat man hier schon ein Datum, genau, da hatte ich glaube ich noch einen Artikel mit einem Datum hier drin, April 2026 soll das rauskommen. Dann haben wir den ersten Trailer zu Livid Lady's Guide to Getting Even, How I Crushed My Homeland with My Mighty Grimoires. beziehungsweise, das ist der offizielle englische Titel jetzt von der Anime-Adaption. Die Light Novel vorher wurde auch schon ins Englische übersetzt und hat einen anderen englischen Titel namens The Furious Princess Decided to Take Revenge. Ist ein bisschen weird, dass das jetzt zwei englische Titel hat. Aber hat jetzt, wie gesagt, auch einen ersten Trailer bekommen. Wird umgesetzt bei Studio Comet unter der Regie von Naoyuki Kusuya, hat Sweet Reincarnation Regie geführt oder Sayuki Gaiden meine ich. Ich glaube, Sweet Reincarnation war, glaube ich, auch bei Studio Comet. Und ist mehr oder weniger hier Final Favor, hier, was in der letzten Saison war, Can I Ask One Final Thing, genau. Nur mit Zauberbüchern.
Jo. Im Japanischen ist sogar, heißt Butigire. Also die ist nicht nur wütend, sie ist völlig ausgeflippt.
Oh,
sie ist
nice.
Der ist total der Faden gerissen. Deswegen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie in dem Trailer nicht eine halbe Burg in die Luft sprengt.
Ja.
Das ist ein bisschen verpasst.
Also sie hätten ihre Rache schon mal gerne ein bisschen in dem Trailer anteasern können, so wie das passiert, in welche Richtung das geht.
Ja.
So, ich möchte schon wissen, wie wütend sie ist. Es sieht halt, ne, also es ist auch von den Visuals, es sieht jetzt nicht ganz so gut aus wie Can I Ask for One Final Thing.
Ja.
Deswegen, es sieht so ein bisschen wie eine auf den ersten Blick schwächere Version davon aus, kommt natürlich drauf an, auch so ein bisschen, wie dann die Protagonistin geschrieben ist. Wie frech die ist, weil das ist ja auch ein großer Charme an keine Ask for One Final Thing, finde ich.
Ja, ja.
Also ist jetzt nicht etwas, was ich unbedingt direkt abschreiben möchte. Ich finde, Girlboss möchte ich schon, bin ich für zu haben. ja, soll im Juli 2026 an den Start gehen. Dann zwischen den Feiertagen kam der erste Trailer für Yaduga, A Witch in Mongolia. Meine Fresse.
Science Saru.
Oh, sieht das gut aus. Holy shit. Soll im Juli 2026 kommen. Und ja, jetzt wurde auch angekündigt, wer so dran arbeitet von Science Saru. Und natürlich, als Naoko Yamada gehört hat, Historiendrama, wo es um die Rolle der Frau geht, da muss ich dran mitarbeiten. ja, der Naoko Yamada ist Executive Director, zusammen mit Abel Gongora als Regisseur, der hat die zweite Staffel von Dandadan Regie geführt und auch Scott Pilgrim Takes Off. Also, ich bin hellauf begeistert, das sieht so unglaublich gut aus.
Ja, Science Story ist eine tolle Sache. Egal, was Yuasa in der Zukunft macht, das kann er sich ins Kerbholz auf jeden Fall schreiben, ne? dass er dieses Studio gegründet hat und diese Leute zusammengeschleppt hat bei Science Saru.
Es hat halt, ich finde diesen Stil, so es ist, wie soll ich das sagen, es wirkt alles so sehr weich. Also es ist nicht hart schattiert, ne? Es sind viele Übergänge so ein bisschen.
Yes.
Es gefällt mir total. Also es ist so hübsch.
Liegt auch an den Farben und den Formen, an der. Die meisten Bleistift-Umrisslinien verschwinden regelrecht, weil sie einfach nicht dunkel sind. Sie sind so helles Braun. Und ja, es wirkt ein kleines bisschen wie ein alter Disney-Film aus den 40ern und 50ern. Ja, coole Sache.
Ja, soll im Juli dann kommen, dieses Jahr. meine Güte, bin ich gespannt drauf. Und wir haben noch den ersten Trailer für die neue Magical Girl Lyrical Nanoha-Serie namens Exceed Gunblaze Vengeance.
Yeah.
Diese Titel werden immer besser. Und ja, also, als ich mir das vorhin so angeguckt habe, das wirkt nach wie vor so ein bisschen. Das klingt jetzt auf den ersten Moment fies, das wirkt so ein bisschen wie B-Ware halt auf mich. Also es ist okay, so vom Look. Es hat halt vor allem sehr gute Character-Designs, wie ich finde, aber es ist jetzt nicht krass gezeichnet oder animiert oder so. Aber das find's erstaunlich, dass A, das immer noch existiert. Das ist ja ursprünglich mal, glaube ich, aus Triangle Heart rausgegangen, so hieß die Eroge, glaube ich.
Mhm.
Und das ist jetzt, soweit ich das verstehe, eine nicht unbedingt neue Kontinuität, aber so ein bisschen ein Restart. So, es spielt nach den Filmen, die zuletzt gekommen sind, die halt die grundlegenden Status der Welt sehr verändert haben, weshalb wir jetzt eine neue Riege an Hauptfiguren haben in der neuen Serie. Aber von den alten Figuren, die überlebt haben, kommen halt auch als Nebenfiguren drin vor.
Ja, also der Trailer, ich glaube, Nanoha-Fans sind noch nicht so, werden wahrscheinlich nicht hundertprozentig von dem Trailer abgeholt, weil ich habe einige Videos zu Nanoha gesehen und das sind meistens immer Musikvideos, die sehr lange sind und vollgepackt mit lauter Sakuga. Also andauernd explodiert was, andauernd werden riesengroße Energiestrahlen rumgefeuert oder Raketen oder sonstige Actionsequenzen. Ne? Also das ist ein Action-Magical-Girl-Seriengerät. Ne? Das kommt noch nicht so rüber hier.
Ja, noch nicht so ganz. Also ne, wir sehen halt irgendwie Monster, es gibt da eine Dame mit Gewehr und Schrotflinte.
Ja.
Aber es wird nur so ein bisschen angeschnitten im Prinzip, die Action. Aber es sind der meiste von der Star von vorherigen Serien und Filmen wie Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection und Detonation. Ja. Ich kann jetzt halt so wirklich gar nicht beurteilen, weil ich da halt auch null drin stecke. Ich finde das nur faszinierend, dass es das halt einfach immer noch gibt und immer oder noch wieder neue Anime bekommt. Und wie ich vorhin schon meinte, ich finde hier in dieser neuen Serie sind die Character Designs so wieder ziemlich gut.
Ja. Nichts geht jeweils zu Ende. Es ist vorbei. Alles, ja, was tot geglaubt ist, wird wieder rausgekramt.
Oh ja. So, dann haben wir noch ein bisschen was abseits vom Rest. Und da 2025 vorbei sind, können wir ein bisschen über die Erfolgsfilme reden. Natürlich. Also wir können einmal über das japanische Boxoffice reden. Und selbstverständlich gibt es einen Film, der da komplett gewonnen hat. Demon Slayer Infinity Castle Part 1.
Jo.
Hat in 2025 38,71 Milliarden Yen eingespielt in Japan alleine. Also so circa 240 Millionen Euro. Ja. Danach kommt auch erstmal eine größere Lücke. Der zweiterfolgreichste Film in Japan ist etwas, wo wir im Westen gar nichts zu mitgekriegt haben. Kokuro hat 18,35 Milliarden Yen eingenommen und ist ein, so wie ich das vorhin gelesen habe, ein Kabuki-Drama?
Ja, über das klassische Kabuki-Theater aus Japan, was wirklich eine schwere Nuss ist zu knacken. Und das ist wahrscheinlich die Überraschung aus Japan dieses Jahr, dass das Ding explodiert ist. Wahnsinn.
Was ich auch aus den Trailern gesehen habe, es wirkte jetzt auch relativ billig, so auf den ersten Blick auf mich, so gefilmt und alles. Das ist wie ein Fernsehfilm. Also das scheint irgendeinen Nerv getroffen zu haben oder so.
Keine Ahnung, nur nichts davon gesehen.
Auf Platz 3 ist dann Detective Conan One-Eyed Flashback mit 14,7 Milliarden Yen. Auf Platz 4 ist Chainsaw Man The Movie Rese Arc. Da ist am 28. Dezember waren es noch kurz vor den 10 Milliarden Yen. Am 31. Dezember ist dann aber noch im letzten Moment bekannt gegeben worden, dass Chainsaw Man es geschafft hat, die 10 Milliarden Yen in 2025 einzuspielen. In Japan alleine. Also freut mich auch auf jeden Fall. Der Film war sehr, sehr toll. Auf Platz 5 haben wir den Live-Action-Film To Cells at Work mit 6,35 Milliarden Yen. Platz 6 sagt mir gar nichts. Ist irgendeine Mischung aus Seenotrettung und Krankenhausdrama. Gekyoban, okay. Tokyo Meer, Hashiro Kinkyo Kyo Meshitsu Nankai Mission.
Ja, das hilft nicht viel. Ne? Tokyo Meer the Movie, okay, von mir aus. Das, ich wusste auch nicht, dass das so eine, wahrscheinlich irgendeine Fernsehdrama, Seifenoper, die mal wieder beliebt wurde.
Ja, die scheint ein größeres Franchise auf jeden Fall zu sein. Auf Platz 7 haben wir Exit 8 dann bereits mit 5,1 Milliarden Yen. Ein etwas künstlerisch versuchte Filmadaption zu einem aber etwas seltsamen Videospiel, was auch sehr beliebt ist. Definitiv interessant zu sehen, so dass das als Live-Action-Film anscheinend auch in Japan auch so gut funktioniert hat. Auf Platz 8 haben wir dann den aktuellsten Doraemon-Film. Platz 9 ist Film Grand Mission Paris, auch wieder ein Live-Action-Film, zu dem ich nichts weiß. Platz 10 ist Mobile Suit Gundam G-Quax Beginning mit 3,59 Milliarden Yen. Die Kinofilm-Variante von den ersten drei Folgen der Serie.
Yeah, es ist der Wahnsinn. Mit dem Kino kannst du richtig Geld verdienen in Japan im Moment. Jeder einzelne von diesen Filmen hat das Vielfache seiner Produktionskosten eingespült.
Es ist Wahnsinn. Ist wirklich unglaublich, dass dann halt auch sowas wie G-Quax The Beginning dann auch in die Top 10 das dann reinschafft. Bei den Foreign Films ist so das Höchste tatsächlich Mission Impossible oder Final Reckoning.
Nee.
Sogar vor Moana 2. Japaner sind riesen Mission Impossible-Fans.
Ja, also das ist wirklich nicht normal, dass Pixar und Disney ausgestochen werden von Mission Impossible. Eieiei.
Also, interessant. Und da können wir natürlich auch über das globale Box Office reden. Da kommt Demon Slayer natürlich auch drin vor. Denn insgesamt belegt Demon Slayer den 7. Platz weltweit mit den Einnahmen 718 Millionen US-Dollar in 2025. Nicht schlecht.
Gute Güte, das ist brutalst.
Ja, nicht schlecht. Wie gesagt, damit Platz 7 weltweit. Ist damit der zweiterfolgreichste Animationsfilm an den US-Kinokassen. Der dritterfolgreichste weltweit. Weil Necha ist Platz 1, Necha 2. danach kommt dann Moana. Ja, wow.
Ich bin echt gespannt, ob das nur diese einmalige Sache war. Und ob die zwei anderen halt schwächer abschließen, also merklich schwächer. Oder ob jetzt das wirklich getoppt werden kann. Das kann ich mir schwer vorstellen. Also irgendwo muss doch das Maximum erreicht sein, oder?
Müsste man meinen, ja. Werden wir sehen, wie das so weitergeht. Also kommt jetzt auch drauf an, in welchem Tempo auch diese Filme jetzt rauskommen, weil wir haben jetzt noch keinerlei Infos oder so zum zweiten Film bisher bekommen.
Ja.
Das dürfte auch definitiv mit zu beitragen, wie erfolgreich diese Filme im letzten Endes werden, wie viel Momentum dahinter steckt. Weil wenn das natürlich jetzt eine Weile dauert, bis der zweite Teil rauskommt, wird auch einiges an Momentum rausfliegen.
Möglich. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie sich das leisten können, die Filme im Jahresrhythmus rauszubringen. Wenn sie mehr Zeichner brauchen, haben sie Geld, um Leute anzulocken.
Das stimmt wahrscheinlich, ja. Na, ja, mal sehen wirklich, wann dieser zweite Teil dann rauskommt. Ich werde es auf jeden Fall nicht nochmal im Kino gucken. wir hatten aber auch zu Ende letzten Jahres die Ankündigung, dass Jujutsu Kaisen 150 Millionen Kopien im weltweiten Umlauf geschafft hat. Der Manga. Das ist 50 Millionen mehr als noch vor 15 Monaten davor. Im September 2024 waren es 100 Millionen Kopien im weltweiten Umlauf. Jetzt sind es schon 150.
Das ist auch sehr brutal, ne? Es ist.
Ja.
Es ist immer noch nicht so ein großer Club, ne? Die Mangas über 100 Millionen verkaufte Kopien. Das sind nicht so viele. Und dass der innerhalb von einem Jahr und ein bisschen 50 Millionen zugelegt hat. Ich muss mal nachgucken, ob irgendjemand anders so rasant gestiegen ist.
Ja, also, das ist wirklich schnell, da frage ich mich auch wirklich. Weil das ist ja auch. Wann war die zweite Staffel nochmal? War die Ende 24?
Oh, nee.
Oder war die 23?
Ich weiß auch nicht mehr, weil die
nochmal gucken. Jujutsu Kaisen. Wann war Staffel 2? Ja, das war 23, die zweite Staffel.
Meine Güte.
Das heißt, das ist jetzt alles so passiert, ohne dass ein neuer Anime in der Zwischenzeit rausgekommen ist. Halt nur diese beiden Filme bisher. Also dieser Recap-Film vom Anfang der ersten Staffel und dann dieser Recap-Film vom Rest der zweiten Staffel.
Mhm.
Wahnsinn. Tja. Ja. Haben sie alle noch mehr Hunger auf Jujutsu Kaisen bekommen in der Zeit. Obwohl es ja auch seitdem vorbei ist. Dann, an Weihnachten, hat Elon Musk uns ein schönes Geschenk beschert. Ich möchte kotzen. ich weiß nicht mehr, ob es am 23. oder wirklich am 24. war, wo er dann dieses neue Feature eingeführt hat, dass Grok sich jetzt einfach Bilder schnappen kann von anderen und verändern. Da können halt Leute dann, ne, können unter irgendwelche Bilder dann halt drunter posten, so @Grok, mach mit dem Bild irgendwas. Und das ist auf sehr vielen Ebenen bisher eskaliert. Unter anderem, dass dann halt irgendwelche unfreiwilligen Nacktbilder von Frauen gemacht werden und sowas. Das ist aber gar nicht ein Aspekt unbedingt, auf den wir jetzt hierbei zu sprechen kommen wollen. Denn es ist generell etwas, was auch sehr viele KünstlerInnen angekotzt hat. Und einer, der sich sehr schnell gemeldet hat, war unter anderem Boichi.
Mhm.
Also der Zeichner von Dr. Stone und ja hier seinen ganzen eigenen Kram, da San Ken Rock und sowas.
Yes.
Der hat gemeint, ich werde jetzt keine Bilder mehr auf Twitter posten, weil ich halt nicht möchte, ne, dass das jemand bearbeitet ohne meine Erlaubnis. Und auch andere Mangaka haben sich dann in der Zwischenzeit gemeldet. Kei Urana, die Zeichnerin von Gachakuta, hat gesagt, dass sie keine Bilder mehr posten wird und das nur noch auf Instagram machen wird und hat sich dann auch einen Blue Sky Account erstellt. Übrigens wirklich zu der Weihnachtszeit gab es einen riesengroßen Influx an japanischen Accounts auf Blue Sky. also Elon Musk hat es wirklich geschafft, dass einer seiner treuesten Kundschaften im Prinzip, weil Twitter ist das japanische Social Media,
yes.
Dass er da die Leute von verkrault, das muss man auch erstmal schaffen. Und auch Muku Mukuren, die Zeichnerin von The Summer Hikaru Diet, hat auch gesagt, dass sie nicht mehr viel posten wird auf Twitter, nur noch ausgewählte Bilder und den Rest auf Blue Sky. Hat mich dann auch gefreut, als Person, die schon von Twitter jetzt lange Zeit fern ist, nur noch auf Blue Sky, dass die Japaner endlich mal rüberkommen. Und also good job, Elon. In dem Sinne, es ärgert mich natürlich für die ganzen Leute. Boichi war in seiner Erklärung auch wirklich sehr erbost und auch ein bisschen emotional am Ende. Er hatte erst letztes oder vorletztes Jahr eine Kurz-Comedy-Serie gestartet und halt exklusiv immer auf Twitter rausgebracht, weil er meinte, das wäre die Plattform dafür, weil ich glaube, jedes Kapitel nur 4 Seiten sind und dann lässt sich das perfekt über Social Media verteilen und so. Aber ja, so viel jetzt dazu. Jetzt haben wir halt den Bot, der unfreiwillig Kinderpornografie machen kann.
Hier ist, ich möchte mal was dazu sagen. Das ist jetzt ein Riesenproblem geworden, sodass sich wirklich eine große Menge an Meinungen gegen sich den ganzen Kram gewandt hat. Ich meine, es ist ja vorher schon nicht besonders beliebt gewesen, KI-Kram, ne?
Ja.
Also wurde ja von allen zerrissen. Aber das ist jetzt der richtige Trend, eine richtige Welle. Und ich, selbst wenn irgendjemand was Lustiges macht mit Grog, ne, da sagen die Leute dann gleich, hey, das ist lustig, aber KI ist trotzdem kacke. Ne? Wenn zum Beispiel sie irgendwelche Fotos von jemandem nehmen und sagen, Grog, bau dem ein Avatar à la Jojo ein. Ja, wie sieht der Avatar für diese Person aus? Mhm. Da kommen manchmal lustige Dinge bei raus. Trotzdem sagen die Leute, hey, das ist cool, aber KI ist trotzdem scheiße. Mhm. Die Meinungen sind voll dagegen geweht vom Wind her, ist der Wahnsinn. Dabei, viele logische Argumente könnten auch natürlich sagen, ja, macht ja keinen Unterschied, ob das auf X postest oder sonst wo im Internet. Die KIs kannst du ja trotzdem abgreifen. Und selbst wenn du es nicht im Internet postest, irgendjemand scannt den Manga und dann greifen die KIs es ab und bla 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 bla. Aber der Wichtige ist, dass halt der es jetzt so einfach wie möglich gemacht hat, für jedermann das zu tun.
Ja.
Weißt du, es ist keine Überwindung mehr notwendig. Selbst die kleinste Aufwand ist immer noch wie so ein kleines Schloss an einer Tür, die meisten Leute davon abhält und abschreckt. Und dass der das einfach so ohne irgendwelche Einschränkungen öffentlich gemacht hat und möglich macht, das ist ein richtig großes, gefährliches Ding.
Oh, absolut. Also ich hatte es über Ansi in Japan auch die Tage gesehen, da hatte die geteilt, dass ein Mangaka zum Beispiel unter irgendeinem Post von einem Idol halt Ed Grog hier macht sie in einen String-Bikini. Und die Idol und eine Kollegin von ihr haben sich dann halt entsprechend sehr echauffiert auch darüber.
Ja.
Und das, ja, also das ist einfach unglaublich. Ich würde sagen, die Plattform ist jetzt wirklich einfach aktiv gefährlich, da irgendwelche Bilder hochzuladen. Also gerade halt persönliche Bilder von einem selbst oder so, da können jetzt Leute auf einfachste Art und Weise machen damit, was sie wollen.
Ah, Mann.
Ja. Oh mein Gott. Und ich meine natürlich, den JapanerInnen ist ja auch ihr Copyright und sowas ganz, ganz wichtig, ne? Und das ist auch eine Sache, die man nicht vergessen darf, auch die das war schon vorher auf Twitter zum Beispiel immer so, die JapanerInnen hassen Quote-Tweets. Wenn du von einem Zeichen, wenn du einen Zeichner, einen japanischen Zeichner gequote-tweetet hast, hat er dich geblockt. Weil die hassen das. Die wollen das nicht, weil die dann glauben, dass du denen die Reichweite wegnimmst. Und ja, jetzt dann halt, wenn dann halt eine KI mit den Bildern machen kann, was sie will, dann ist es natürlich nur noch ein weiterer Schritt, der das unattraktiver macht für die ZeichnerInnen.
Ja, es sind auch einige Gerichtsverfahren am Laufen gegen KI, wegen Copyright-Schutz und allem Möglichen in Japan. Da bin ich mal noch gespannt, wie sich das aufschwillt, ne? Weil das ist wirklich eine kleine Welle, die ja da könnte was zu Bruch gehen.
Mhm. Und wir gehen in eine ähnliche Richtung mit dem nächsten Thema, ohne KI in dem Fall, sondern einer, der es per Hand gemacht hat. Hisashi Eguchi. Wir hatten den Skandal vor ein paar Monaten, wo dann halt herausgekommen ist, dass er schon seit Jahren mittlerweile Bilder traced. Und ohne das irgendwie zuzugeben oder anzugeben oder irgendwie sowas. Und ist dann erst eine lange Zeit still gewesen auf Social Media. Zwischen den Feiertagen hat er sich aber gemeldet auf Twitter. Wo halt leider immer noch viel zu viele von den Leuten sind. Und gemeint, ja, tut mir leid, ich mach das jetzt schon seit 40 Jahren so, dass er halt irgendwelche Bilder von Models und so weiter traced, also deren, ja, exakten Posen übernimmt, teilweise die exakten Klamotten und dann halt in seinen Stil, aber per Hand übernimmt.
Ja, du, das ist eigentlich nicht das Problem, ne? Der Kerl, der die Poster gezeichnet hat, immer für Krieg der Sterne, ne? Diese wunderbar tollen Poster, der hat auch einfach nur von Fotos abgemalt, ne? Also wirklich exakt übertragen auf seine Leinwand, wirklich eins zu eins, so gut, dass der Kerl das genauso gut tracen können. Oder andere Leute, die einfach aus Fotos dann entweder Pixelart oder Vektorart machen. Deswegen ist das keine, es ist immer noch Kunst, ne? Nur wenn du halt die ganze Zeit das machst und so tust, als wäre es komplett nur aus deinen Händen geflossen. Ne? Also ich weiß nicht, ob er so dran hat. Auf jeden Fall hat er das verschwiegen.
Ja.
Er hat niemals gesagt, dass er die verdammten Vorbilder benutzt. Das hättest du einfach sagen können, ja? Das wäre kein Problem gewesen.
Ja, ich glaube, dann würden es ihm Leute auch weniger übel nehmen jetzt. Weil hier für Leute, für die er Poster gezeichnet und, hat und sowas und Firmen, für die er Werbeposter und sowas gezeichnet hat, haben diese Aktionen ja dann auch sogar zurückgenommen, nachdem das rausgekommen war. Er hat auch gemeint, dass er sich mit Kanai, dem Model für einer dieser Poster von der Werbeaktion, wo das aufgeflogen ist, außergerichtlich geeinigt hat, dass die irgendwie kompensiert wird. Und ja, es ist jetzt auch so eine Sache, wo ich so ein bisschen dastehe und nicht weiß so ganz, was ich von denken soll. Weil ich fand Egochis Zeichnung immer großartig. Also ich liebe seinen Stil halt total. Weil das halt immer so was Poppiges hat, sehr knallige Farben, halt immer sowas auch Modernes eben durch die Posen, durch die Klamotten. Und jetzt halt irgendwie zu lernen, dass das etwas ist, was er die ganze Zeit schon mehr oder weniger geklaut hat. Also zumindest in einem Weise, ohne dass er das irgendwie jemals zugegeben hat, ist seltsam.
Ja, es ist wirklich. Es liegt meiner Meinung nach auch ein kleines bisschen dran, wie das behandelt wird, ne? Es gibt so eine komisch aggressive Einstellung dazu, Sachen wieder zu verwerten oder umzubauen, ne? Aber die Entscheidungen des Künstlers, aus irgendeinem Material anderes Material zu machen, ne? Die Farben zu verändern, die Linien zu verändern, es in eine andere Bildkomposition zu stecken, das ist immer noch wichtig und das ist immer noch Kunst. Nur gibt eine ganze Menge Leute, die würden dann halt sagen, nein, ne? Dass irgendwas jetzt irgendwie kopierartig wirkt, ne? Wenn du eine Collage aus irgendetwas machst, dass es gleich mal minderwertiger wäre. Und ich schätze mal, der hat das auch gedacht, deswegen hat er es die ganze Zeit verschwiegen, ne?
Ja. Ist jetzt die Frage, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, er hat auch gesagt, dass er da jetzt irgendwie was dran ändern möchte. Also ist jetzt die Frage, macht er einfach so weiter und wird jetzt seine Quellen immer angeben oder versucht das jetzt auf eine andere Art und Weise, lässt sich in Anführungszeichen nur noch inspirieren, anstatt direkt zu tracen. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir jetzt sehen, wie es weitergeht, wer ihm nach dem Skandal auch noch so ein bisschen Arbeit, geben möchte. Weil das ist halt auch wieder eine Einstellung da auch wieder von den Japanern, die das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen strenger sehen als bei uns. Irgendwie dieses, halt etwas kopieren, ohne da vorher nachzufragen oder irgendwie sowas. So Sachen zu tracen und halt zu ändern, ist den meisten Copyright-Gesetzen der Welt, auch in Japan, ist es nicht verboten. Aber das dann irgendwie so auch relativ direkt, wie es eher zu machen, halt Klamotten und sowas zu übernehmen, da werden es dann schon Grenzfälle wieder. Ja.
Oh Mann. Es ist blöd. Also ist für mich, der so richtig viel Interesse an Kunst hat und immer noch eine ganze Menge sich damit auseinandersetzt seit meinem Studium, ist es eine ganz blöde Situation. Und ehrlich gesagt, du hast dem ganzen Scheiß-Thema geschadet. Iguchi, du Blödjan, ey. Naja.
Ja.
Ja, sind wir fertig. Bisschen schwieriges Thema zum Aussteigen, weil es da auch keine so finale Antwort irgendwie drauf gibt.
Nee. Das ist etwas, wo jeder selber sich so seine eigenen Gedanken zu machen muss, beziehungsweise ich selber würde auch sagen, ich habe nicht mal finale Gedanken dazu, ich weiß einfach nicht, wie ich dazu stehen soll. Aber das war unser letztes Thema. Wir sind durch für heute. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann schaltet doch gerne auch jeden zweiten Mittwoch bei Anime Slam ein. Da kommt jetzt demnächst der Jahresrückblick 2025. Oder ihr könnt auch gerne noch jeden Mittwoch bei Rollen Sushi einschalten. Da gibt es dann die Nachrichten aus Japan. Wir sind raus für heute. Bis spätestens nächste Woche. Tschüssi.
Ciao.